Deutschlandfunk. Der Tag.
We will leave by October the 31st in all circumstances. There will be no further pointless delay.
Mit dieser Aussage von gestern im Unterhaus könnte sich Boris Johnson vertan haben. Denn das Parlament, das er übergehen wollte, wird dem Premierminister heute einen Strich durch die Rechnung machen und für eine Verschiebung des No-Deal-Brexits stimmen. Aller Voraussicht nach zumindest. Es geht drunter und drüber. Vieles spricht für Neuwahlen und die konservative Partei, die zerlegt sich selbst. Was passiert da gerade mit den Tories? Darüber rede ich mit einem Briten. Und was passiert da gerade mit der SPD? 17 Kandidaten, 23 Regionalkonferenzen und irgendwann soll es wahrscheinlich zwei Vorsitzende geben. Das ist auch gleich ein Thema in der Tag im Deutschlandfunk an diesem 4. September 2019. Ich bin Philipp May. Hi. Also zumindest das muss man den Briten lassen. Diese Unterhausdebatten mit den Schlagabtäuschen von Angesicht zu Angesicht zwischen Premierminister Boris Johnson und Oppositionsführer Jeremy Corbyn, die sind schon ein großes Schauspiel. Ich habe mal einen kleinen Auszug von der Debatte, von der Fragestunde heute rausgeschnitten und spielen das einfach mal ohne Untertitel kurz vor.
He wants to spend £1 billion a month net to keep us in the EU beyond October the 31st. And I will never allow that.
Jeremy Corbyn!
Mr. Speaker, I really fail to see how I can be accused of undermining negotiations, because no negotiations are taking place. He's been Prime Minister for 6 weeks and he promised to get Brexit sorted. In 6 weeks, he's presented nothing to change the previous Prime Minister's deal, which he twice voted against. These negotiations that he talks about are a sham.
Also, da ist richtig Leben in der Bude und wenn es zu viel wird, dann kommt der große Auftritt von John Bercow, der immer etwas leicht theatralische Sprecher des Unterhauses und der versucht dann alle zur Raison zu bringen.
Order, it's order, order. It's very difficult to hear the responses from the Prime Minister. Members must calm themselves. There is a long way to go. The Prime Minister.
Ja, und der Weg könnte noch richtig lang sein, aber irgendwann muss eine Aufführung ja auch mal beendet sein. Und das Brexit-Drama, das hat mittlerweile Überlänge, wie wir alle wissen. Es könnte jetzt auch wieder das nächste Nachspiel ins Haus stehen. Gestern hat Boris Johnson seine Mehrheit im Parlament verloren. Ein Tory-Abgeordneter ist von sich aus zu den Liberaldemokraten gewechselt. 21 weitere sind von Boris Johnson selbst aus der Fraktion ausgeschlossen worden, nachdem sie sich gestern gegen ihn gestellt haben in der Frage nach einem schnellen Brexit. Boris Johnson selbst hat angekündigt, dass er gerne Neuwahlen haben will für den 15. Oktober. Ich habe deswegen mit Graham Lucas telefoniert, selbst Brite und langjähriger Journalist für die Deutsche Welle, und ich habe ihn gefragt, gibt es überhaupt noch Zweifel daran, dass heute Abend vom Unterhaus der Aufschub des Brexits um weitere 3 Monate beschlossen wird?
Nein, ich glaube nicht. Die konservativen Rebellen, die gestern überhaupt diese Notstandsdebatte ermöglicht haben mit ihrer Rebellion gegen Boris Johnson. Sie werden natürlich bei der Stange bleiben, weil natürlich ihre Aktion gestern ihnen sozusagen ihre politische Karriere gekostet hat. Sie sind aus der Fraktion ausgeschlossen worden, prompt nach der Abstimmung gestern Abend spät und haben jetzt wahrscheinlich nicht mehr die Möglichkeit für die Partei bei der nächsten Unterhauswahl zu kandidieren. Mhm. Also es ist für sie ein schwerer Schlag, aber nachdem sie diesen Schritt einkalkuliert haben, werden sie natürlich bei der Stange bleiben.
Gibt kein Zurück mehr.
Kein Zurück mehr. Einer davon, Rory Stewart, hat der kandidierte im Juli um den Vorsitz gegen Boris Johnson. Er hatte heute angekündigt, dass er weiterhin seine Kampagne führen würde im Lande für ein Austrittsabkommen mit der EU und würde gegebenenfalls bei der nächsten Unterhaus als unabhängiger Konservative kandidieren. Mhm. Also es gibt keinen Weg zurück.
Okay. Heißt das damit dann auch definitiv, dass der Brexit zum 31. Oktober vom Tisch ist, oder ist das trotzdem nicht gesagt, auch wenn das Gesetz, so wie wir es alle erwarten, heute durchgeht?
Nein, es ist nicht hundertprozentig gesagt, weil es hatte, sagen wir mal so, es hat nach Meinung von diversen Experten noch hier und da eine Lücke. Vor allen Dingen sind die Experten besorgt, dass Boris Johnson versuchen könnte, die parlamentarischen Regelungen so zu missbrauchen, dass die Königin die Vorlage, wenn sie durchgeht, gar nicht zur Unterschrift bekommt. Mhm. Und sie tritt erst in Kraft, wenn die Königin ihr Segen dazu gegeben hat.
Und das kann er einfach so. Das ist ja gerade ein großes Thema bei uns in Deutschland, dass Großbritannien anders als Deutschland, auch dank Großbritannien nach dem Zweiten Weltkrieg, keine geschriebene Verfassung hat. Ja. Wer gibt denn jetzt überhaupt die Spielregeln vor?
Also eigentlich gibt in der Frage der parlamentarischen Zusammenarbeit ein Standardwerk von Thomas Erskine May die Regeln vor. Dieses Buch ist in 1844 veröffentlicht worden und ist quasi eine Zusammenfassung von den Traditionen und von den Spielregeln und Verfahren im Parlament. Aber wenn man natürlich ein Werk hat, was auf Präzedenzfälle aufbaut, dann kann es immer noch Lücken geben, wo der eine sagt, das muss so gemacht werden und der andere sagt, nee, das ist so gemeint. Mhm. Das heißt, es gibt diese kleine Interpretationslücken und es gibt halt die Befürchtung, dass Boris Johnson sie versuchen könnte auszunutzen, genauso wie er es ausgenutzt hat, um das Parlament in verlängerte Ferien zu schicken.
Okay. Reden wir nochmal über die Tory-Partei. Reden wir über Boris Johnson, der, Sie haben es gesagt, alle Abweichler aus der Fraktion geworfen hat. Da sind gestandene Konservative bei, zum Beispiel der Enkel von Winston Churchill. Hat es das alles schon mal so gegeben?
Also soweit ich weiß, ist in dieser Art und Weise noch nie eine derart heftige Reaktion von einem Premierminister oder Parteichef gewesen. Also man muss sich auch vorstellen, er hat bei diesen 21 Rebellen waren, glaube ich, 20 Minister, entweder unter Theresa May oder unter David Cameron. Das heißt, das sind
Elder Statesmen. Ja.
Das sind Elder Statesmen der Partei. Und dabei ist natürlich auch Philip Hammond, der bis vor wenigen Wochen Finanzminister war. Und lange Zeit wurde er auch früher als möglicher Premierminister gehandelt. So ein Mann einfach vor die Tür zu setzen, ist natürlich für Johnson ganz, ganz schwierig, weil er jetzt definitiv seine Mehrheit los ist. Das heißt, eigentlich treibt ihm diese Entwicklung jetzt in Richtung Neuwahlen. Aber die Opposition wird natürlich auch versuchen, dass das keine Steilvorlage wird für einen Sieg von Johnson. Und die Opposition wird ganz genau schauen, was im eigenen Interesse ist.
Ist die Spaltung der Tories damit besiegelt?
Ja, die Frage ist, wie man Spaltung versteht. Also die Konservativen mutieren eigentlich seit 2016 in eine Rechtspartei, die wenig gemein hat mit den traditionellen Konservativen in Großbritannien. Und man sagt im Grunde genommen, sie mutieren zu einer Brexit-Partei. Weil sie fürchten, es ist ein bisschen wie in Deutschland, hat man früher gesagt, ich glaube, es war Franz Josef Strauß, man darf nie eine Partei entstehen lassen rechts von der CSU. Und die Situation existiert jetzt für die Konservativen. Rechts von ihnen ist die Brexit-Partei entstanden. Und die Hardliner bei den Konservativen sagen, wir müssen uns so weit nach rechts bewegen, bis wir diese Wähler aufsaugen können. Nur so werden wir eine parlamentarische Mehrheit bekommen. Das ist ihre Kalkulation. Gleichzeitig aber sagen Rebellen, die jetzt ihre Position in der Fraktion verloren haben, wenn sie das tun, werden sie keinen Erfolg bekommen auf Dauer, weil sie die politische Mitte vollkommen verlieren werden, entweder an die Liberaldemokraten oder an die Labour-Partei oder die regionalen Parteien.
Also es ist im Prinzip ja ganz ähnlich wie der Richtungsstreit, den wir so ein bisschen bei der CDU im wahrsten Sinne des Wortes erleben. Also das wäre so ein bisschen so, als würde Leute wie Maaßen und die Werteunion die Führung bei der CDU in Deutschland übernehmen.
Ja, also es sind auf jeden Fall parallele Entwicklungen im Zeichen des Populismus. Und interessant ist natürlich auch, dass die Einstellung der Hardliner, der Menschen, die entweder für den Brexit, No-Deal-Brexit gestimmt haben oder jetzt die Konservativen unterstützen bei ihren Bemühungen, ein No-Deal durchzusetzen, sehr viel gemein haben mit den Wählern der AfD in Deutschland. Das ist ja nicht zu übersehen.
Mhm. Also Johnson, könnte man auch sagen, ist eine britische Version von Trump, der die Republikaner ja auch im Prinzip komplett verwandelt hat. Die haben ja auch nicht mehr so viel zu tun, zumindest mit den Republikanern noch zu Zeiten von Bush Senior zumindest.
Ja, so ist es. Also ich glaube, wir erleben das bei diesen konservativen Parteien. Wir erleben, wie die öffentliche Meinung teilweise sich sehr stark radikalisiert und nach rechts bewegt. Und dann tauchen politische Anführer wie Trump und Johnson auf, die versuchen, diese Strömungen zu kanalisieren.
Mhm. Zerfällt jetzt auch damit endgültig das Zwei-Parteien-System in Großbritannien? Glauben Sie, das Ende, das ist besiegelt?
Das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage, weil wir wissen im Moment noch nicht, was passiert. Aber es wird natürlich in Großbritannien überlegt, wenn die öffentliche Meinung sich weiterhin entwickelt, also empört ist über das Verhalten von Boris Johnson, könnten wir und wenn wir eine Unterhauswahl tatsächlich erleben, dann könnte es durchaus sein, dass dieses Wahlergebnis zu keinen Mehrheiten im Parlament führen, die zu einer stabilen Regierung führen. Es könnte schon wieder sein, dass keine Partei die absolute Mehrheit besitzt. Es könnte sein, dass die Liberaldemokraten sehr viel stärker werden und Stimmen von den Konservativen aufsaugen. Es könnte sein, dass die Brexit-Partei Stimmen von der Labour-Partei aufsaugt und Jeremy Corbyn scheitert. Und dass Johnson auch viele Stimmen, die ihm sonst zugeflossen wären in Nordengland oder in Schottland, auch nicht bekommt. Gleichzeitig verliert er an Liberaldemokraten im Süden. Also es kann durchaus sein, dass eine Zersplitterung einsetzt. Das ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen, dass das eine Möglichkeit ist. Mhm.
Wird es am Ende, wenn Neuwahlen kommen, eine Richtungswahl sein am Ende? No Deal oder ja. Remain?
Ja,
gibt es überhaupt was dazwischen, zwischen No Deal, Brexit und Remain? Gibt es noch zwei andere Optionen, die wirklich realistisch sind?
Ich sehe sie im Moment nicht, weil die Menschen, die Politiker, die diese Variation vertreten, quasi nur noch Randfiguren sind. Also alles, was Johnson getan hat in den letzten Wochen, führt zum Schluss, dass er genau auf diese Zuspitzung hinarbeitet. Und wenn er die Neuwahlen durchsetzen kann, dann wird er diese Kampagne führen. Ich bin derjenige, der den harten Brexit liefert, und zwar ohne Abkommen.
Mhm.
Und es ist natürlich bei der Schuldfrage, es ist ganz klar, dass die EU das dann aus seiner Sicht verursacht hat. Und auf der anderen Seite wird es natürlich einen Aufschrei geben bei den anderen Parteien, bei den Liberaldemokraten, die sagen, wir wollen im Grunde genommen verbleiben in der EU. Die Labour-Partei weiß es nicht so recht, ob sie verbleiben wollen oder einen eigenen Deal ausarbeiten wollen. Also das heißt, es wird dann im Grunde genommen ein Johnson geben, der sagt, ich will einen harten Brexit, und die anderen werden sagen, sozusagen gemischt, lieber gar kein Brexit oder lieber mit einem Deal, den wir ausarbeiten.
Herr Lukas, das werden weiter spannende Zeiten. Mal sehen, wann wir das nächste Mal sprechen. Ich nehme mal an, so lange wird es nicht dauern. Danke für Ihre Zeit.
Bitteschön.
Montagmorgen habe ich Kevin Kühnert bei uns im regulären Deutschlandfunkprogramm die Kandidaten für den SPD-Vorsitz aufzählen lassen.
Das ist also Olaf Scholz, das ist Ralf Stegner und Gesine Schwan zusammen, Norbert Walter-Borjans zusammen mit Saskia Esken, Boris Pistorius und Petra Köpping, die Integrationsministerin aus Sachsen, Michael Roth und Christina Kampmann treten zusammen an, Simone Lange und der Oberbürgermeister von Bautzen, der Herr Ahrens. Und dann tritt der Karl-Heinz Brunner an aus Bayern, beispielsweise Karl Lauterbach zusammen mit Nina Scheer.
Also 23 Sekunden hat er gebraucht, genau. Und wir halten fest, zumindest der Juso-Chef hat noch den Überblick über die Kandidaten und den SPD-Vorsitz, wenn man mal davon absieht, dass er am Anfang Olaf Scholz Mitstreiterin Clara Geiwitz vergessen hatte. Geschenkt, so oder so. Es ist ein ziemlich großes Kandidatenfeld. Insgesamt 8 Bewerberpärchen und eine Einzelbewerbung. Insgesamt 17 Personen. Ab heute stellen sie sich der SPD-Basis vor, in 23 Regionalkonferenzen, angefangen im Saarland, in Saarbrücken, wo jetzt auch schon unser SPD-Beobachter, unser Sozialdemokraten-Experte aus dem Hauptstadtstudio ist, Frank Kapellan. Er ist jetzt in der Leitung. Hallo Frank.
Hallo Philipp, grüß dich.
Gibst du dir jetzt die gesamte Tour, alle 23 Konferenzen?
Um Gottes Willen. Also es gibt ein paar Kollegen, die sind danach gefragt worden. Darf ich vielleicht sagen, ein Kollege von der Zeit, die wollte eine große Geschichte daraus machen. Ja. Und er hat dann dankend abgelehnt, also alle 23 zu besetzen. Ich glaube, das kann auch keiner wirklich ertragen. Mhm. Ich musste gerade übrigens schmunzeln, als du Kevin Kühnert nochmal eingespielt hast. Ja. Das habe ich dann auch an dem Morgen gehört, als du Sendung hattest und habe das dann auch für einen Beitrag verwendet. Und dann hat mir ein Hörer geschrieben, naja, du hast dann gesagt 100 Punkte, er hat sie alle aufgezählt, aber du wärst ihm dann doch ins Wort gefallen. Und in der Tat, er hat dann in der Aufzählung Hilde Mattheis und Dirk Hirschel, die hat er nicht nennen können, aber geschenkt. Ich glaube, die hätte er auch noch drauf gehabt.
Mit Sicherheit.
Aber du hast den entscheidenden Punkt gerade gesagt, Clara Geiwitz hat er vergessen. Und das ist so symptomatisch, das habe ich dann auch in der Berichterstattung gesagt. Es sind nicht die großen Frauennamen dabei.
17 Personen insgesamt stehen heute auf der Bühne, 9 Kandidaturen. Zu den Frauen kommen wir gleich. Das wird ein ziemlich interessanter Ablauf heute. Wie geht das?
Ja, mit der Stoppuhr. Mit der Stoppuhr soll das gehen. Also diese Duos haben am Anfang 5 Minuten zusammen, also jedes Duo für sich 5 Minuten Zeit, um sich zu präsentieren, um ihre Schwerpunkte darzustellen. Dann gibt es eine moderierte Fragerunde und dann werden Fragen zugelassen aus dem Publikum. Man rechnet mit etwa 300 SPD-Mitgliedern, dann heißt es noch eine Menge Laufkundschaft hier in der Kongresshalle in Saarbrücken. Also wer da noch spontan hinkommen kann, der wird das tun können. Und dann sollen die Kandidaten jeweils 60 Sekunden Zeit bekommen, um eine Frage zu beantworten. Und Karl Lauterbach, also einer der Kandidaten, hat uns gestern gesagt, ich bin ja so ein Zahlenfuchs, ich habe das mal ausgerechnet, also 9 Minuten werden uns vielleicht, also ihm und seiner Co-Kandidatin Nina Scheer bleiben, um sich zu präsentieren. Also ist wirklich nicht viel. Man will das straff über die Bühne bringen, 2,5 Stunden maximal, 6 Uhr geht's los, 8:30 wollen sie fertig sein.
Jetzt sind schon ziemlich viele Probleme durchgeklungen. Also einmal fehlende prominente Frauen, aber man will unbedingt eine Doppelspitze, man will Frauen, man will Modernität. Es sind viele Kandidaten aus der zweiten Reihe. Wenn man mal von Olaf Scholz absieht, fehlen die ganz prominenten Namen. Tut sich die SPD mit diesem ganzen Prozedere wirklich einen Gefallen?
Also im Nachhinein ist man immer schlauer. Also ich habe das schon für relativ gut empfunden und gemessen an dem, wie früher Parteivorsitzende ausgewählt worden sind, wirklich durch Kungeleien in Hinterzimmern, gemessen daran läuft das jetzt wirklich sehr demokratisch ab. Und das kann man sicherlich auch begrüßen, dass die Basis da gefragt wird. Also Lars Klingbeil, der Generalsekretär, hat bei uns im Programm kürzlich nochmal darauf verwiesen, Sigmar Gabriel und Martin Schulz, die haben dann unter sich ausgemacht vor der Bundestagswahl, wie das Ganze laufen soll. Mhm. Davon ist man abgekommen. Aber natürlich dieses ganze Prozedere, auch die 2 Wochen, in denen man sich bewerben konnte, also diese lange Bewerbungsfrist, hat ziemlich viel Unsicherheit hinterlassen. Auch bei den Wahlkämpfern etwa in Brandenburg und Sachsen, die, glaube ich, schon ganz gerne gewusst hätten, in welche Richtung geht es denn jetzt mit der SPD. Da steht ja dann auch immer die Frage an, ist es jemand, ein Duo dass die Große Koalition stützt, so wie Olaf Scholz und Clara Geiwitz, oder sind es dann doch Leute, die sofort raus müssen, wie Nina Scheer oder Karl Lauterbach? Mhm. Also, dass sich das Ganze jetzt so lange hinzieht, ich bin sicher, wir werden eine Stichwahl erleben, man braucht im ersten Wahlgang 50%, dann dauert es bis Ende November, bis wirklich mal feststeht, wer diese Partei führen soll. Das ist einfach zu lang und 23 Konferenzen sind sicherlich zu viel. Da wird es Ermüdungserscheinungen geben und wie gesagt, das Bewerberfeld, auch darüber kann man streiten, ob man da nicht vielleicht doch irgendwie eine Vorauswahl hätte treffen sollen. 17 Kandidaten, ich denke an die Union, da waren es 3.
Im Training, im Leistungssport würde man sagen, das ist jetzt irgendwie eine Form von Superkompensation, nachdem man, du hast es gerade gesagt, die letzten Male zu sehr im Hinterzimmer ausgeklungelt hat, geht es jetzt super basisdemokratisch zu, tut irgendwie ein bisschen weh beim Zuschauen. Wann findet die Partei ihr Gleichgewicht wieder? Weißt du, was ich meine? Dass man einfach mal, genauso wie du sagst, dass man sagt, man muss jetzt nicht irgendwie irgendjemand Rechnung tragen, sondern macht einfach so, dass es irgendwie auch Sinn macht.
Ja, das ist eine gute Frage. Wann finden die das wieder? Also Lauterbach beispielsweise hat gestern gesagt, würde er gewählt werden. Ich glaube nicht, dass er große Chancen hat, aber dann würde er dann nagen, wie sie es mit der Großen Koalition halten. Drin bleiben oder rausgehen. Also da könnte man ja auch nochmal ein Mitgliedervotum anstrengen. Das würde dann nochmal Unruhe in die Partei hineinbringen. Ich glaube, die Hoffnung ist, zumindest die Hoffnung der kommissarischen Parteiführung, dass sich jetzt die GroKo-Befürworter durchsetzen und dass man eine Verschnaufpause bekommt, dass man vielleicht doch noch in den Umfragen dann oder auch bei den Wahlergebnissen, die dann bei den Landtagswahlen, die eben noch vor der regulären Bundestagswahl kommen, dass man dann doch zulegen kann, dass man klar machen kann, wofür die SPD steht, was man in dieser großen Koalition durchsetzen kann. Also das würde so ein bisschen Ruhe und eine Linie reinbringen, aber ich wage zu bezweifeln, dass es wirklich so kommt.
Aber es wird schon Richtungskampf. Also nachdem man, wenn man weiß, wer die Partei führt, dann weiß man auch GroKo oder No GroKo, beziehungsweise raus aus der GroKo. Oder ist das gar nicht so gesagt?
Wobei es sich natürlich einige Paare dann auch noch offen halten. Also Michael Rohner-Kampmann, er ist ja Staatsminister im Auswärtigen Amt. Der hat zwar gesagt, sollte er gewählt werden, würde er sofort zurücktreten. Würde sein Regierungsamt aufgeben. Das verträgt sich miteinander, so argumentiert er. Aber die sagen beispielsweise, wir wollen jetzt erstmal gucken, wie die Stimmung an der Basis ist bei den Regionalkonferenzen, ehe wir uns festlegen in Sachen großer Koalition. Norbert Walter-Borjans, Saskia Esken, die habe ich da gestern weitaus kritischer erlebt. Die sagen zwar auch noch nicht klar raus, aber da war doch zu hören, dass sie meinen, dass man etwa Steuergerechtigkeit in der Großen Koalition nicht hinbekommen wird. Verteilungsgerechtigkeit, das ist das große Thema der beiden. Die Gegensätze zwischen Arm und Reich, die auseinanderdriftende, klappende Schere wieder zusammenzubringen. Da sagen sie, das kriegen wir mit der Union nicht hin. Und insofern haben wir sehr viele linke Bewerber, die GroKo-skeptisch sind und auf der Seite der Befürworter stehen eben der Vizekanzler und Finanzminister, der einen schweren Stand haben wird, glaube ich. Er liegt zwar in internen Umfragen vorne, trotzdem ist es kein Selbstläufer, wenn dieses Paar, also er mit Geiwitz mit 26% gehandelt wird. Er, Scholz, Geiwitz stehen ganz klar für die Koalition, auch Petra Köpping und Boris Pistorius, der Innenminister aus Niedersachsen. Ich glaube, auch die wollen eher weiter regieren. Aber auf der anderen Seite stehen dann so linke Paare, eben wie Ralf Stegner und Gesine Schwan, die ganz klar in Richtung Rot-Rot-Grün gehen, obwohl sie auch nicht erklären können, wo die Mehrheiten herkommen sollen. Aber insofern, um auf deine Frage anfangs zurückzukommen, insofern ist es schon eine Richtungsentscheidung, die der Partei da bevorsteht. Wobei man natürlich auch sagen muss, selbst ein Olaf Scholz beispielsweise macht sich jetzt für die Vermögensteuer stark. Und das haben wir von ihm lange Zeit nicht gehört. Also das ist ja so ein ganz klares Symbol der Partei Linken, dass man an die Vermögenden rangehen will. Und selbst mit einem Olaf Scholz ist das jetzt zu machen. Also insgesamt ist die Partei da schon weiter nach links gerückt.
Vielen Dank, Frank. Du wirst dir das angucken, das Ganze. Und wir sind gespannt auf deine ersten Berichte von der ersten Regionalkonferenz. Danke ins Saarland.
Ja, tschüss nach Köln.
Tschüss. Die Verbindung nach Saarbrücken zu Frank Capellan, die war gerade wackelig, aber besser haben wir es in mehreren Versuchen nicht hingekriegt. Ich hoffe, es hat nicht zu sehr gestört. Ansonsten bitte hier hinschreiben, dertag@deutschlandfunk.de. Morgen macht Jasper hier weiter. Wir hören uns dann am Freitag wieder. Ich bin Philipp May. Bis bald und tschüss.